Liebe Gemeinde, Israel kommt aus den Schlagzeilen nicht heraus. Und das ist kein Zufall. Denn dieses Volk hat eine viel höhere Bedeutung, als es ihm selbst und dem Rest der Welt lieb ist. An Israel scheiden sich die Geister. Und das hat tatsächlich Konsequenzen bis hin zu Gottes Gericht über die Völker. Genug Anlass, sich damit auseinanderzusetzen. Der heutige Israelsonntag und die derzeitige Lage rufen geradezu danach. Im Folgenden möchte ich gern einige Fakten und interessante Details aus dem jüngsten Gaza-Konflikt bringen. Vermutlich wird Ihnen nicht alles davon bekannt sein. Unsere Medien berichten da sehr einseitig und lassen vieles weg. Um zu einer persönlichen Meinung oder Überzeugung zu kommen, sollte man zunächst einmal versuchen, die Wahrheit herauszufinden. Das kann allerdings sehr herausfordernd sein und braucht auch Zeit. Der Beginn. Auslöser des jüngsten Konfliktes war die Entführung von 3 Yeshiva-Schülern aus der Gegend von Gush Etzion am 12. Juni 2014. Und dabei gab es auch Versagen auf Seiten Israels. Der 16-jährige Entführte Gilad Shaer rief nämlich aus dem Auto mit dem Handy die Polizei an und meldete, dass sie entführt werden. Das Telefon übertrug außerdem, wie die Araber riefen, Kopf runter. Sie wollten nicht, dass die Jungs im Auto gesehen werden von außen. Es war ja mitten im Bevölkerungsgebiet. Dann hörte man Schüsse durchs Telefon. Nach jedem Schuss wurde gezählt. 1, 2, 3. Anschließend Freudenrufe und Gesang auf Arabisch. Die Polizei hielt das alles für einen Scherz und tat nichts. Schließlich wurde der Polizeinotruf häufig von Arabern in dieser Weise missbraucht. Warum sollte man ausgerechnet diesen ernst nehmen? Erst nach 8 Stunden, als sie die Vermisstenanzeige der Eltern bearbeiteten, wurde der Polizei klar, dass es bitter ernst war. Bald fand man das Auto der Täter ausgebrannt und sicherte die Spuren. Es war klar, dass die Schüler tot waren. Gesagt hat man es noch nicht. Eine groß angelegte Suchaktion begann, die den Zorn der arabischen Bevölkerung hervorrief. Ansonsten grüßte man sich dort mit 3 erhobenen Fingern, feierte und freute sich, 3 Juden haben wir erwischt. Der Drahtzieher der Entführung wurde verhaftet, ein von der Hamas bezahlter Mann, Husam Kawasmi. Und gestern bestätigte der Hamas-Führer Khaled Mashal, dass dieser Mord eine Operation der Hamas war und in seinen Augen gerechtfertigt ist. Die Mörder wurden bis jetzt nicht gefunden, sie werden von der arabischen Bevölkerung versteckt gehalten. Die Armee suchte die Vermissten 18 Tage lang im Wadi Chiska. Mitarbeiter der nahegelegenen Feldschule wollten helfen, weil sie das Gelände bestens kennen und wissen, wie der Stein gelegen hat. Sie durften nicht. Als man sie endlich doch zulässt und sie morgens anfangen, finden sie mittags die Leichen unter einem Steinhaufen, auf dem ein großer Busch gepflanzt war. Selbst die Kinder dieser Gegend wussten, so große Büsche gibt es hier doch gar nicht. Kurz danach wurde ein junger Palästinenser grausam ermordet. Offenbar ein Racheakt. Als Täter wurden jüdische Extremisten überführt und festgenommen. Ihnen wird der Prozess gemacht. Die Mutter eines der entführten und getöteten jungen Israelis nahm Kontakt mit der Familie des ermordeten Mohammed auf, um ihre Anteilnahme auszusprechen. Keine Familie sollte so etwas durchmachen müssen, sagte sie. Ein angestrebtes persönliches Treffen wurde dann aber abgesagt. Die arabische Seite ließ es nicht zu. Die Folgen der Morde: Zum einen hat die Entführung dieser drei Schüler den Zusammenhalt und die Einheit des jüdischen Volkes in enormer Weise gestärkt. Alle nahmen Anteil, beteten, zeigten Solidarität, ob orthodox oder atheistisch, ob politisch rechts oder links. Zur Beerdigung kamen Zehntausende. Äußerer Druck schafft innere Einheit, das war in Israel immer schon so. Die andere Folge: Vom Gazastreifen aus ging ein uneingedämmter Raketenhagel der Hamas auf Israel nieder. Raketen ist man im Grenzgebiet gewöhnt. Seit 2001 wurden aus dem Gazastreifen mehr als 15.000 Raketen auf israelische Städte und Kibbuzim geschossen. Das sind pro Jahr mehr als 1.000. Stellen Sie sich bitte einmal vor, hier im Erzgebirge würden pro Jahr 1.000 Raketen aus Böhmen niedergehen. Mal knallt es im Wald, mal auf dem Feld, mal erwischt es ein paar Kühe, mal eine Garage mit Inhalt, dann landet eine Rakete bei uns im Gewerbegebiet, auf dem Schulhof, vorm Seniorenzentrum, in Ihrem Garten, hier in der Kirche. Es könnte auch Ihr Haus treffen. Ist nicht der Rede wert, solange es keine Toten gibt. Ist ja nur ein bisschen Verwüstung. Im Süden Israels gab und gibt es all die Jahre immer wieder Alarm, schnell in den Bunker oder Schutzraum. Gerade nachts. Ständige Unsicherheit. Und manche können sich tatsächlich nicht daran gewöhnen. Sie leiden zum Beispiel unter dem posttraumatischen Belastungssyndrom und brauchen Behandlung, besonders Kinder, viele. Andere gehen ganz kreativ damit um. Der Kunstschmied Jaron Bob formt aus dem Schrott von Kazam-Raketen Rosen. Nur mit Hilfe eines Hammers, eines Ambosses und eines Ofens. Rosen aus Raketen. Wo eine Rakete einschlug, schlägt eine Rose aus. Wir versuchen, eine friedvolle, bessere Zukunft zu gestalten, sagt er. Die Botschaft ist klar. Nimm eine Rakete, ein Zeichen von Zerstörung und Verzweiflung, und gestalte sie um in eine schöne Rose, unser Symbol von Hoffnung und friedlicher Stille. Diese Rosen gehen in die ganze Welt, können Sie kaufen. Bis jetzt hat der Kunstschmied keine Probleme mit Nachschub an Material, Raketenschrott. Allerdings, immer mehr Menschen im Süden Israels sind frustriert und wollen das nicht länger erdulden. Sie verlangen von Israel, endlich und endgültig dafür zu sorgen, dass das mit den Raketen aufhört. Jetzt erst recht, wo der Raketenbeschuss um ein Vielfaches zunahm. Bei der jüngsten Eskalation kamen auch Mittel- und Langstreckenraketen zum Einsatz, mit denen Städte im Norden und Jerusalem auch angegriffen werden. Raketen wahllos gegen Zivilisten, nur weil sie Juden sind. Dass auch ihre Landsleute, die Palästinenser, getroffen werden können, scheint keine Rolle zu spielen. Zwischen dem 8. Juli und 5. August 2014 wurden 3.360 Raketen auf Israel abgefeuert, auf ein Territorium, das kleiner ist als unser Bundesland Hessen. Inzwischen sind wir etwa bei 4.000 Raketen. Die Armee schlug nun zurück. Worauf zielte und zielt Israel? Auf die Raketenabschussstellen? Auf Waffenlager und Fabriken, auf die Kommandozentralen und die Infrastruktur der Hamas und anderer Terrororganisationen, auf einige der Hamas-Führer. Das Problem? Die Hamas feuert mitten aus der Zivilbevölkerung heraus. Bis zum 5. August waren das 260 Raketen aus Schulen, 160 aus Moscheen und Kirchen, 127 von Friedhöfen aus, 50 aus Krankenhäusern und die meisten anderen aus bewohnten Gebieten. Raketen und Waffen sowie Sprengstoff lagern unter anderem in Schulen, auch UNO-Schulen und vielen, vielen Wohnungen. Zwei internationale Journalisten berichteten, dass Raketen auf Israel vom Gelände hinter dem Shifa-Krankenhaus in Gaza abgefeuert wurden. Unter dem Krankenhaus verbirgt sich die Leitung der Hamas. Die Kommandeure laufen in Arztkitteln herum und tragen Bündel auf den Armen, die wie Babys aussehen, aber es sind eingepackte Waffen. Einige Treffer an UN-Einrichtungen waren Hamas-Raketen, die eine Fehlzündung hatten. Journalisten allerdings gefährden mit Berichten dieser Art ihr Leben. Denn wer die Wahrheit sagt, wird von der Hamas misshandelt und mit dem Tod bedroht. Die Arbeit der Journalisten wird von der Hamas stark eingeschränkt. Ihnen wird vorgeschrieben, was sie zeigen und sagen dürfen und was nicht. Kämpfer, lebendig oder tot, sind tabu. Der Abschuss von Raketen in Richtung Israel auch. Damit würden sich die Journalisten der Kollaboration mit Israel schuldig machen. Und auf Kollaboration mit Israel steht im Gazastreifen die Todesstrafe. Ein bloßer Verdacht reicht aus und sogenannte Kollaborateure werden ohne Gerichtsverfahren hingerichtet oder zumindest eingesperrt. Manchmal 30 an einem Tag, mal 18, mal eine ungenannte Zahl, oft in der Öffentlichkeit erschossen auf öffentlichen Plätzen. Nochmal zur Berichterstattung. Die Hamas führt eine schwarze Liste von Journalisten, die wegen ihrer Berichte nicht wieder in den Gazastreifen einreisen dürfen. Die Foreign Press Association, FPA, ein internationaler Journalistenverband, hat in einer offiziellen Stellungnahme das Verhalten der Hamas gegenüber ausländischen Journalisten verurteilt. Aber der Teufel scheut das Licht. Und geradezu teuflisch ist diese Vermischung von zivilem Leben und militärischem Kampf. Laut Genfer Konvention macht ein Kämpfer, der aus einer zivilen Umgebung heraus kämpft, diese Umgebung zu einem legitimen Kampfgebiet. Von daher hätte Israel laut Genfer Konvention das internationale Recht, gegen alles unterschiedslos militärisch vorzugehen, von woher es angegriffen wird. Was aber tut Israel vor der Bombardierung ihrer Ziele? Sie warnen die Bevölkerung per SMS, Anruf oder Flugblatt und bitten sie, die Häuser zu verlassen, die bombardiert werden sollen. Manchmal schießen sie erst einen Blindgänger, damit die Bewohner wissen, dass es ernst ist. Sie nennen auch die Gebiete, die sicher sind. Ich habe einen ausführlichen Bericht vom Air Force Hauptquartier gelesen, wie da vorgegangen wird. Sie rufen die Bewohner an, sagen, was sie vorhaben, fragen zurück, ob sie verstanden haben, richtig. Dann geben sie 5 Minuten Zeit, das Haus zu verlassen. Am Bildschirm zählen sie nach, ob alle Bewohner draußen sind. Und erst danach schlagen sie zu. Außerdem justiert Israel seine Geschosse möglichst genau, nicht nur die Einschlagrichtung und den genauen Winkel, sondern auch nach wie vielen Millisekunden die Waffe detonieren soll, damit nur das Ziel, das heißt eine bestimmte Etage oder ein bestimmter Raum und manchmal auch das gesamte Gebäude zerstört wird, mit einem Minimum an Kollateralschaden und zivilen Verlusten. Frag Sie, haben Sie so etwas schon mal von einer anderen Armee gehört? Das Problem? Die Hamas verbietet häufig das Verlassen der Häuser und fordert stattdessen auf, sich aufs Dach zu begeben. Die Bevölkerung wird als menschliche Schutzschilde missbraucht. Die israelische Armee fand in Gaza ein Handbuch mit genauen Anweisungen, wie die Terroristen menschliche Schilde und zivile Wohngebiete benutzen sollen, um Angriffe der Israelis zu verhindern oder abzuschwächen oder auch die israelischen Streitkräfte anzugreifen. In diesem Buch bestätigt die Hamas, dass Israel alles tut, um zivile Opfer zu vermeiden. Und sie gibt Anleitungen detailliert, wie das ausgenutzt werden kann. Ja, es gibt Tote unter der Zivilbevölkerung und jeder Einzelne ist einer zu viel. Allerdings nicht aus Sicht der Hamas. Denn je mehr Tote, desto mehr neigt sich die Weltmeinung den Palästinensern zu und desto mehr steht Israel am Pranger. Und so ist die hohe Todeszahl in Gaza eine weitere Waffe im Arsenal der Hamas. Sie befindet sich tatsächlich in einer Win-Win-Position, das heißt, sie kann nur gewinnen. Halten anwesende Zivilisten einen Angriff Israels ab, ist das ein Gewinn für die Hamas. Sterben Zivilisten bei einem Angriff Israels, hat die Hamas einen Propagandasieg erzielt. Und außerdem sind das nach der islamischen Ideologie alles Märtyrer. Und im Islam gibt es nur einen Weg, auf dem man sicher sein kann, ins Paradies zu kommen. Das Märtyrertum. Hamas-Führer sagen ganz offen zu Israel, wir lieben den Tod, so wie ihr das Leben liebt. Hier wird eine Kultur des Todes gepflegt. Das heißt, weil man dort nicht so viel von Kultur hält, sagte das Innenministerium der Hamas schon 2008, dass der Tod für sie zur Industrie geworden ist. Religiös gesprochen wird der Tod angebetet. Das Sterben ist für sie eine Art Gottesdienst, eine Form der Anbetung und Töten ein heiliger Akt. Bodenoffensive. Warum startete Israel eine Bodenoffensive und ließ sich auf einen Häuserkampf ein? Erstens, um die Zivilbevölkerung zu schonen, denn vor Ort kann man weitaus exakter vorgehen als aus der Luft. Das ist immer noch so. Und dafür nimmt Israel lieber mehr eigene Tote in Kauf. Die Hamas hat, wie gesagt, ihre militärischen Einrichtungen mitten unter der Zivilbevölkerung und in Wohnhäusern. Einfache Kämpfer, aber auch Kommandeure und Raketenteams nehmen einen Teil ihres Hauses als Wohnung für das normale Familienleben. Der andere Teil ist Kommandozentrale oder Waffenlager oder Eingang für einen Tunnel. Sprengstoff und Waffen werden auch in Kinderzimmern gelagert. Das tägliche Leben und die militärische Infrastruktur sind total miteinander verwoben. Ein Mitglied einer Eliteeinheit sagte, ich habe kein ziviles Wohnhaus betreten, das keine Waffen, Selbstmordgürtel oder Sprengfallen enthielt. Bei jedem Haus, in dem nur Frauen und Kinder sind, ziehen wir uns sofort zurück. Am 29. Juli hat eine Einheit der IDF, der israelischen Armee, einen Straßenzug mit 28 Gebäuden in Gaza durchkämmt. 19 dieser Gebäude waren mit Sprengfallen versehen. Während man unterstellt, dass alle Zerstörung in Gaza durch den Beschuss der Israelis verursacht wurde, hat die Hamas mehr als 1000 Sprengvorrichtungen eingesetzt, damit viele Gebäude in Gaza zerstört werden, durch die Hamas selber. Und am Ende ihres Handbuchs zum Häuserkampf thematisiert die Hamas die Vorteile der Zerstörung ziviler Wohnhäuser. Zitat, das steigert den Hass der Bevölkerung auf die Angreifer, die Zahal, und verstärkt ihre Unterstützung für die Verteidiger der Stadt, die Hamas. Noch einmal, die Hamas führt die Zerstörung von Häusern und der zivilen Infrastruktur bewusst herbei, in dem Wissen, dass dies den Hass auf die Zahal verstärkt und die Unterstützung für die Kämmer der Hamas erhöht. Der zweite Grund für die Bodenoffensive war das Tunnelsystem in Gaza. Als im Süden Israels in der Nähe vom Kibbutz Kerem Shalom 13 Hamas-Terroristen plötzlich aus der Ackererde krochen, war das der letzte Auslöser für den Beginn der Bodenoffensive. Die 13 wurden zwar noch rechtzeitig entdeckt und getötet, aber das Tunnelsystem der Hamas, das zum Teil 30 Meter unter der Erde liegt, stellt eine Gefahr dar, die man nicht weiter bestehen lassen konnte. Sicher könnte man das auch mit Spezialbomben höchster Sprengkraft zerstören. Dann würde allerdings über der Erde ebenfalls nichts übrig bleiben und niemand überleben. Um auch hier die Zivilbevölkerung zu schonen, marschierte Israel ein und nahm dafür Verluste eigener Soldaten in Kauf. Das Tunnelsystem. Am Mittwoch, 30. Juli, wurden drei israelische Soldaten getötet, als sie einen Tunneleingang in einer UN-Gesundheitsklinik untersuchten. Die gesamte von den Vereinten Nationen betriebene Klinik war mit Sprengfallen bespickt. So stürzte das Gebäude über den Soldaten ein, hat drei getötet und 15 andere verwundet. Und gegen wen richtet sich der UNO-Protest? Natürlich gegen Israel, gegen wen sonst? Hören wir weiter. Ein israelischer Soldat berichtet: Wir gingen nach Shu'a'iva hinein, um die terroristischen Tunnel der Hamas zu finden und zu zerstören. Wir entdeckten eine komplette unterirdische Stadt mit weit verzweigten, breiten Tunnels, mit WLAN, Klimaanlagen und Betonwänden, die bis zur Decke mit Waffen und Sprengstoff angefüllt waren. In den Tunneln, die einige Kilometer nach Israel hineinreichen zum Teil, befinden sich Räume zur Lagerung von Sprengstoffen, Waffen und einschließlich Raketen. Sie haben Schächte, die dann leicht nach oben durchbrochen werden können. Die Terroristen fahren darin mit präparierten und waffenbestückten Motorrädern, damit sie auch ganz schnell aus Israel wieder zurück in Gaza sind. Ein israelischer Sprecher sagte, es gibt zwei Gazas, eins über der Erde und eins unterirdisch, angelegt als eine unterirdische Terroristenstadt. Weiter der Bericht des Soldaten, der in so einen Tunnel ging. Und dann kam das Schlimmste. Die Hamas-Kämpfer begannen, uns 13- bis 14-jährige palästinensische Kinder entgegenzuschicken, die mit Sprengstoff beladenen Selbstmordattentätergürteln auf uns zurannten. Diese Kinder wurden von den Erwachsenen ihrer eigenen Gemeinschaft in den sicheren Tod geschickt und zu menschlichen Bomben gemacht. Wir wurden ausgebildet, erwachsene Soldaten oder andere trainierte Erwachsene zu bekämpfen, um so unsere Familien und unsere Mitbürger verteidigen zu können. Aber so etwas? Wir hatten keine andere Wahl, als sie aus Selbstschutz aus möglichst großer Entfernung zu erschießen, bevor der verantwortliche Erwachsene, der sie geschickt hatte, sein Mobilfon nutzte, um die Sprenggürtel detonieren zu lassen und uns zu töten. Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder schlafen kann. Die Bilder dieser armen Kinder, die durch mein Gewehr getötet wurden, werden mich wahrscheinlich für immer verfolgen. Das mit den Tunneln war Israel seit 2006 bekannt, als ihr Soldat Gilad Shalit durch so einen Tunnel entführt wurde. Die Tunnel reichen bis 3 Kilometer nach Israel hinein. Sie enden auf freiem Feld, mitten in Ortschaften oder in einem Fall unter dem Speisesaal in einem Kibbuz. Der Geheimdienst wusste Bescheid, hat es wahrscheinlich trotzdem unterschätzt und unternommen, hatte man bis jetzt nichts. Kinder im israelischen Grenzgebiet, die nachts unter ihren Betten es graben hörten, schickte man stattdessen zum Psychiater. Zum Graben der palästinensischen Tunnel wurden palästinensische Arbeiter teilweise gezwungen und sogar Kinder dienten als Arbeitssklaven. Mit verbundenen Augen hat man sie an ihre Arbeitsstellen gebracht, damit sie später niemandem etwas verraten können. Verdient haben sie 150 bis 300 Dollar im Monat, also 100 bis 200 Euro. Nicht allen hat das etwas genutzt, denn ein Teil von ihnen wurde danach von ihren Arbeitgebern der Hamas umgebracht, um sicherzugehen, dass keine Informationen nach außen dringen. Hunderte starben bei den Tunnelarbeiten. darunter 160 palästinensische Kinder. Sie wurden zu Märtyrern erklärt und die Eltern der Kinder entschädigt. Macht das Schicksal dieser palästinensischen Kinder Schlagzeilen? Protestiert dagegen irgendjemand? Beschäftigt sich die UNO-Menschenrechtskommission mit so etwas? Nein. Letztere verklagt nur Israel. Die Kosten des Tunnelsystems liegen ansonsten zwischen 500 Millionen und 1 Milliarde US-Dollar. Israel hatte unter dem Druck der Weltmächte gestattet, dass Zement nach Gaza geliefert wird, angeblich um Schulen und Häuser zu bauen. Mit dem israelischen Zement, der für den Tunnelbau verwendet wurde, hätte man 2 Krankenhäuser, 20 Arztpraxen, 20 Schulen und 100 Kindergärten bauen können. Nein, wirtschaftlicher Wohlstand ist für die Hamas zweitrangig. Das vorrangige Ziel ist die Zerstörung Israels. Was war der Plan der Hamas mit den Tunneln, die es seit 12 Jahren gräbt? Eine groß angelegte Aktion zum jüdischen Neujahrstag am 25. September 2014, an dem viele israelische Soldaten zu Hause sind. Pro Tunnelausgang sollten bis zu je 200 Hamas-Kämpfer in israelischen Uniformen das Land überfallen und möglichst viele Juden, das heißt Tausende, entführen oder töten. Das hat man jetzt herausgefunden. Der Plan ist erstmal gescheitert, im Grunde genommen durch die Entführung der 3 israelischen Jugendlichen und die dadurch ausgelöste Entwicklung. Israels Antwort und vorläufige Bilanz. Vom 17. Juli bis 5. August haben israelische Soldaten 32 Tunnel zerstört. Ob es alle sind? Ansonsten hat die israelische Armee nach eigenen Angaben bis zum 5. August rund 4.800 terroristische Ziele im Gazastreifen getroffen, darunter 1.700 Raketenabschussstellen, 980 Kommandozentralen, 200 Waffenlager und Produktionsstätten. In Israel sagt man, die 3 ermordeten jüdischen Jungen haben die Nation Israel gerettet. Ihr Tod hat die Nation zusammengeschweißt und durch die ausgelöste Militäraktion weitaus Schlimmeres verhindert. Soldaten, die kaum älter als die 3 sind, geben nun ihr Leben, damit andere Kinder weiter oder wieder ein normales Leben führen können, lachen und leben können. Palästinensische Verluste. Die Verluste unter den Palästinensern sind groß. Sie sprachen von 1.900 Toten bis zum 5. August, inzwischen sind es etwa 2.100. Die New York Times wie die BBC haben diese Angaben untersucht und fanden etwas Merkwürdiges. 34% der toten Palästinenser sind Männer zwischen 20 und 29 Jahren, obwohl sie nur 9% der Bevölkerung ausmachen. Andere berichten, dass 70% der getöteten Männer im Alter von 18 bis 48 Jahren sind. Diese gefallenen Kämpfer werden allerdings nicht gezeigt in den Medien. 33% der Toten sind Frauen und Kinder unter 15 Jahren, obwohl sie 71% der Bevölkerung ausmachen. Das zeigt selbst kritischen Beobachtern, dass Israel keineswegs wahllos gegen Zivilisten vorgeht. Die Armee hat nach eigenen Angaben bis 5. August 1.068 Terroristen getötet. Auf die Frage der Verhältnismäßigkeit möchte ich gleich noch eingehen. Vorher jedoch noch einige Merkwürdigkeiten aus diesem Krieg, die ihn wohl von allen anderen Kriegen und militärischen Auseinandersetzungen unterscheiden. Ein erstes: Die eiserne Kuppel dieses Abwehrsystem hat nicht nur Juden, sondern ebenso Hunderten von palästinensischen Arabern das Leben gerettet. Die auf Jerusalem gerichteten Raketen hätten auch die Al-Aqsa-Moschee treffen können, ohne das Abwehrsystem Israels. Und auch die bei Raketenalarm auf den Dächern Hebrons jubelnden palästinensischen Araber verdanken ihr Leben dem Abfangsystem. Sie aber scheinen zu glauben, dass die Hamas-Raketen nur Juden treffen können. Und zweites, wo gibt es das noch einmal, dass eine angreifende Kriegspartei den Gegner vorher warnt und genau sagt, was er angreifen wird, um die Zivilbevölkerung zu schonen? Das ist zum militärischen Nachteil Israels, denn Überraschung ist immer ein wesentlicher Vorteil im Krieg. Ein drittes, wo gibt es bitteschön das noch einmal, dass eine Kriegspartei den Gegner während des Krieges und im Hagel der Raketen mit Strom, Gas, Wasser, Benzin, Baumaterial und anderen Hilfslieferungen unterstützt? Es stimmt, dass ein Elektrizitätswerk in Gaza von Israel getroffen wurde, dass die Hamas vorher zweimal ihre eigene Stromversorgung zerschossen hat und Israel das unter Raketenhagel reparierte, war keine Nachrichtenmeldung wert. Vom 8. Juli bis 5. August hat Israel über 1.800 Lastwagen mit über 40.500 Tonnen Güter nach Israel geliefert, darunter 37.000 Tonnen Lebensmittel, 17.000 Tonnen humanitäre Güter, über 1.000 Tonnen Medizin und medizinisches Material. In Grenznähe hat Israel ein hochmodernes Lazarett errichtet, um Verletzte aus dem Gazastreifen behandeln zu können. Und was tut die Hamas? Sie beschießt die Hilfstransporte. Die Regierung des Gazastreifens hat anscheinend kein Interesse an Hilfe für die Zivilbevölkerung. Aber das hat sich schon seit Beginn dieses Konfliktes sehr deutlich gemacht. In Israel fragt man sich, warum sich Israel mehr um die Palästinenser von Gaza sorgt als deren Regierung und ob es nicht an der Zeit ist, die Samthandschuhe auszuziehen. Merkwürdig ist auch, man beschuldigt Israel der Okkupation, der Besetzung palästinensischer Gebiete und man macht Israel verantwortlich für allen Terror, unter dem es leidet. Aber den Gazastreifen hat Israel bereits 2005 vollständig geräumt, um des Friedens willen. Israel gab Land für Frieden und bekam dafür Raketen. Friedensgesten werden mit Krieg beantwortet. Welchen Sinn hat es dann, Zugeständnisse um des Friedens willen zu machen und sich aus eroberten Gebieten zurückzuziehen? Araber können solche Gesten nur als Zeichen der Schwäche verstehen und das ermutigt sie zu neuen Angriffen. So bitter es ist, sie verstehen nur die Sprache der Stärke. Zur Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Raketenregen auf Israel. Theoretisch gestehen die meisten dem Land das Recht auf Selbstverteidigung zu, aber wohl nur so, dass dabei mindestens so viele Juden sterben müssen wie Araber. Jedenfalls fragt die Welt bei Israel-Reaktionen immer wieder nach der Verhältnismäßigkeit. Man könnte diese Frage übrigens verschieden stellen. Wenige fragen: Ist es denn verhältnismäßig, dass Israel 1.000 Terroristen freilassen muss, um einen ihrer entführten Soldaten wiederzubekommen? Ist es verhältnismäßig, dass Israel 400 gefangene Terroristen freilassen muss, um die Leiche eines ihrer gefallenen Soldaten wiederzubekommen, um ihn bestatten zu dürfen? Das wird hingenommen. Man kann auch fragen: Warum wird der Weltsicherheitsrat einberufen? Gibt es viele Demonstrationen und viel politischen Lärm, wenn Israel sich verteidigt, während man sich bei den 200.000 Toten in Syrien relativ still verhält? Wenn Araber Araber töten, ist das wohl nicht so schlimm. Nur wenn Juden es tun. Oder die USA haben mit ihren Drohnen in Afghanistan und Pakistan viel mehr Zivilisten vernichtet als Israel in Gaza. Wie laut ist da der Aufschrei? Dabei war die USA gar nicht unmittelbar durch diese Länder bedroht. Aber Israel wird auch von der USA unter Druck gesetzt, bedingungslos das Feuer einzustellen. Und die USA stellt schon mal die vereinbarten Waffenlieferungen an Israel gerade jetzt ein. Was ist verhältnismäßig? Gefragt wird nur, warum sterben in dem jetzigen Gaza-Konflikt wesentlich mehr Palästinenser als Juden. Ohne das wirklich furchtbare Leid im Gazastreifen verharmlosen zu dürfen und zu können oder zu wollen, schauen wir bitte einmal genauer hin. Warum sterben so relativ wenige Juden? Das hat viele Gründe. Erstens, die meisten Raketen der Hamas sind primitiv und nicht zielgenau. Dadurch richten sie relativ wenig Schaden an, entgegen der Absicht derer, die sie abschießen. Zweitens, das Alarm der Israeliten wirkt ziemlich zuverlässig, zumindest bei Raketen. Leider nicht bei Raketen, bei Granaten. Wobei die Einwohner in Grenznähe nur 15 Sekunden Zeit haben zu fliehen. Das schafft ein Weltmeister gerade mal 200 Meter. Und drittes, Israel hat Bunker und Schutzräume, der Gazastreifen nicht. Der hat nur das Tunnelsystem und das ist für die Zivilbevölkerung gesperrt. Viertens, vor allem aber hat Israel das Abwehrsystem Iron Dome, also eine Kuppel, das 90% aller Raketen abfangen kann. Israel hat Milliarden von Dollar in dieses Abfangsystem gesteckt, um die Bevölkerung, übrigens genauso die arabische Bevölkerung Israels und die palästinensische, zu schützen. Dieses Iron Dome-Abfangsystem ist weltweit einmalig, unterscheidet sich in vielen von den Patriot-Raketen. Bisher hat es weit mehr als 1000 Raketen über Israel abgefangen. Und ohne dieses Abfangsystem wären Israels Opferzahlen höher als die von Gaza, las ich. Die Wahrheit ist, Israel nutzt seine Raketen, um Kinder und Bevölkerung zu schützen. Die Hamas benutzt Gazas Kinder und Bevölkerung, um ihre Raketen zu schützen. Das andere habe ich schon ausgeführt. Die Hamas kämpft mitten aus der Zivilbevölkerung heraus und benutzt die Zivilbevölkerung als Schutzschild. Sie verbieten ihren Leuten die Flucht vor den Bomben. Und einige sagen es offen, die Bevölkerung von Gaza hat mehr Angst vor der Hamas als vor Israel. Ein Teil wünscht sich sogar, dass Israel Gaza wieder einnimmt, denn dem einfachen Volk ging es unter Israels Herrschaft wesentlich besser als unter der Regierung der Hamas. Wer das laut sagt, überlebt das allerdings nicht. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, die Bevölkerung hat die Hamas gewählt. Das hätten sie nicht tun müssen. Das war ihre Entscheidung und Verantwortung. Und jetzt erleiden sie die Konsequenzen. Und noch einmal sei daran erinnert, die Hamas will offenbar möglichst viele Tote als Märtyrer und als Propagandawaffe. Sie lieben, wie schon zitiert, den Tod mehr als das Leben. Wer ist denn nun für die vielen Toten im Gazastreifen wirklich verantwortlich? Und noch etwas. Auch Gott könnte dabei eine Rolle spielen, dass so relativ wenige Israelis bisher ihr Leben lassen mussten. Ein Kommandeur der Hamas wurde im Internet mit folgendem Ausspruch zitiert: Wir zielen auf sie, aber ihr Gott verändert in der Luft den Flugweg. Und tatsächlich berichtet ein Soldat, der an einer Stellung der Eisernen Kuppel arbeitet, Folgendes: Ein Flugkörper wurde aus Gaza abgefeuert. Die eiserne Kuppel errechnete präzise den Einschlag auf 200 Meter genau. Diese Rakete hätte entweder die Azrieli-Hochhäuser getroffen, das Armeehauptquartier oder einen Bahnhof. Hunderte hätten sterben können in Tel Aviv. Wir feuerten die erste Abwehrrakete ab. Sie verfehlte ihr Ziel. Auch die zweite Abwehrrakete traf nicht. Das ist sehr selten. Ich war geschockt. Es waren nur noch Sekunden bis zum Einschlag. Wir hatten bereits die Rettungsdienste informiert und vor einem Massenanfall von Verletzten gewarnt. Plötzlich zeigte die eiserne Kuppel, die unter anderem auch die Windgeschwindigkeit überwacht, einen starken Ostwind an, so stark, dass die Rakete ins Meer geblasen wurde. Wir waren alle völlig baff. Ich stand auf und rief: Das war Gott. Es gibt weitere Berichte von Wundern der Bewahrung, die ich aber jetzt nicht alle ausführen kann. Psalm 121 sagt: Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Gott, dieser Konflikt könnte mehr mit Gott zu tun haben, als wir ahnen. Nicht nur, was Bewahrung und solche Dinge angeht. Interessant ist die Zeit, in der das alles stattfand und stattfindet. Wir haben ja alle unsere eigenen Kalender und machen da unsere Eintragungen. Gott hat auch einen Kalender. Den finden wir in der Bibel und er enthält zum Beispiel die biblischen Feste. Und diese Feste Gottes haben eine prophetische Bedeutung, die bis zur Vollendung der Welt reicht, bis zur Wiederkunft von Jesus. Die Kirche hat sich von diesem Kalender und von diesen Festen bewusst getrennt und eigene Termine festgelegt, beziehungsweise heidnische Termine übernommen. Und von daher sehen und verstehen wir vieles nicht, was Gott tut und was seine Zeitpunkte sind. Die schlimme Phase der Auseinandersetzungen zwischen Israel und der Hamas begann in der Zeit, die im jüdischen Kalender die schwierigsten 3 Wochen des Jahres sind. Man nennt sie die große Bedrängnis. Im diesjährigen jüdischen Kalender ist das die Zeit vom 15. Juli bis 5. August. Diese 3 Wochen beginnen an dem Tag, an dem Mose die Bundestafeln zerschmetterte, wegen des Götzendienstes um das goldene Kalb. Und sie enden am Tisha B'Av, dem 9. Av, an dem beide Tempel zerstört wurden. Man verzichtet in den 3 Wochen auf vieles und am letzten Tag wird gefastet. Zeit der Bedrängnis, Zeit des Gerichtes, Zeit der Umkehr. Und Beter in Israel fragen: Erntet Israel, was es gesät hat? Hat es zu sehr auf die Weltgemeinschaft gehört statt auf Gott? War die Räumung des Gazastreifens und andere Gebiete, die Gott seinem Volk gegeben hat, ein Fehler? Vielleicht auch mancher Gefangenenaustausch? Haben die Angriffe etwas mit Israels Unglauben und Ungehorsam zu tun? Kann Gott vielleicht deshalb nicht mehr seinen Schrecken und damit Respekt vor Israel auf die umliegenden Völker legen? Zeit des Gerichtes, der Bedrängnis, der Umkehr. Will Gott vielleicht sein Volk wachrütteln? Ist das ein Test, ob es jetzt Gottes Wort folgt oder nicht? Oder kommt jetzt schon Gottes Gericht auf Israels Feinde? Verborgenes wurde endlich offenbar, zum Beispiel das Tunnelsystem, aber auch die Waffenlager in Wohnhäusern, Krankenhäusern und Schulen. Es gibt eine Zeit, in der alles ans Licht kommt. Stellen wir uns dem. Stellen wir uns der Wahrheit und reagieren entsprechend. Oder hält Israel, hält die Welt und halten wir Augen und Ohren zu, um nur zu sehen und zu hören, was wir wollen und was unseren humanistischen Vorstellungen entspricht. Möglicherweise ist es kein Zufall, dass dieser Krieg inmitten dieser historischen 3 Wochen auf Israel gekommen ist, die Bedrängnis und Gericht bedeuten. Und möglicherweise ist es auch kein Zufall, dass diese Auseinandersetzungen zwischen dem ersten und zweiten von vier Blutmonden stattfinden, die zu den Passa- und Laubhüttenfesten 2014 und 2015 auftreten. Gott sagt in 1. Mose 1, dass Sonne, Mond und Sterne zu Zeichen dienen, zur Unterscheidung von Jahreszeiten, Tagen und Jahren. Und dabei steht im Hebräischen ein Wort, das so viel wie vereinbarte Zeiten, um sich zu treffen, bedeutet. Also Zeiten, in denen Gott seinem Volk begegnen will. Es gibt in der Bibel Ankündigungen eines blutroten Mondes im Zusammenhang mit endzeitlichen Ereignissen und dem Tag des Herrn. Ich kann das jetzt nicht in Einzelheiten ausführen. Eine Serie von vier solchen Blutmonden hintereinander, die durch Mondfinsternisse entstehen, ist ausgesprochen selten. Im 16. bis 19. Jahrhundert gab es das gar nicht. Im 20. Jahrhundert zweimal, und zwar, passen Sie auf, 1949 und 50 nach der Staatsgründung Israels und 1967, 68 nach der Befreiung Jerusalems. Und nun treten vier Blutmonde jeweils zu biblisch-jüdischen Hauptfesten, zum Passafest und zum Laubhüttenfest, genau zu diesen Festen im Jahr 2014 und 15 auf. Danach wieder lange, lange Zeit nicht. Und Bibelkenner, die sich mit Prophetie und ihrer Erfüllung beschäftigen, fragen, ob das nicht doch ein Signal von endzeitlicher Bedeutung ist. Man kann hier sicher viel spekulieren. Aber die Dinge, die jetzt geschehen, besonders wach zu verfolgen und mit Aussagen der Bibel zu vergleichen, dürfte nicht schaden. Und es ist sicher auch kein Fehler, sich darauf einzustellen, dass bald Dinge geschehen werden, die der Ankunft des Messias in Israel, dem zweiten Kommen von Jesus Christus, vorausgehen. Lösungsversuche und Aussichten. Was wird kommen? Wie wird es weitergehen? Ich bin kein Prophet, ich weiß das nicht. Klar ist nur, wie am Ende alles ausgeht. Verhandlungen. Es ist Allgemeingut, solche Konflikte wie die zwischen Israelis und Palästinensern können und müssen nur durch Verhandlungen gelöst werden. Darf ich Sie mal etwas fragen? Würden Sie mit jemandem verhandeln, der fest entschlossen ist, Sie auf jeden Fall umzubringen? Würden Sie mit ihm über Fragen feilschen wie, könnten wir es vielleicht noch ein bisschen aufschieben? Machen wir doch bitte erstmal Pause. Mit welchen Mitteln wollen Sie mich denn umbringen? Muss das auf einmal sein? Können Sie das nicht in mehreren Schritten tun, also zum Beispiel erst friedlich und sanft? Und nur zum Schluss mit Gewalt? Von Israel verlangt man genau das und Israel tut genau das. Verhandlungen mit Gegnern, die fest entschlossen sind, sie zu vernichten. Die einen gleich mit Gewalt, wie die Hamas, die anderen zunächst durch Verhandlungen, dass sie so bekommen, was sie kriegen können, um sich nur noch den Rest mit Gewalt nehmen zu müssen, wie die Fatah. Auch eine Zwei-Staaten-Lösung wäre nur eine Zwischenstation. Dieser zweite Staat wäre eine gute Plattform, ein Brückenkopf, um den ersten Staat später vernichten zu können. Das Endziel bleibt bei allen klar und steht offen in ihren Statuten, Sie können es nachlesen, die Vernichtung Israels. Jeder Quadratzentimeter zwischen Jordan und Mittelmeer soll judenrein werden. Und wenn die Araber und Palästinenser davon zeitweise abrücken, dann nur aus strategischen Gründen, um sich besser auf die Endlösung vorzubereiten. Aber die Welt wie Israel glaubt ihnen offenbar genauso wenig, wie man Hitler geglaubt hat, der in der arabischen Welt nach wie vor hoch verehrt wird. Israel kämpft und verhandelt mit einem Feind, der entschlossen ist, es für immer und ganz zu vernichten. Erster Schritt in Verhandlungen ist immer ein Waffenstillstand. Die ersten hat die Hamas gleich abgelehnt oder sofort gebrochen. Dann kam es zu einer Vereinbarung von 72 Stunden Waffenruhe. Ägypten vermittelte unter größter Mühe. Vor Beginn dieser Verhandlungen stellte der Hamas-Sprecher Moshir al-Masri noch einmal ganz offiziell klar, ein Waffenstillstand bedeutet für uns nichts weiter als Vorbereitung für kommende Schlachten. Sie können es im Internet nachhören. Wenn ein zeitweiliger Waffenstillstand die Aussichten auf einen künftigen Sieg gegen Israel erhöht, ist das gut. Und der Sprecher der Hamas sagt damit übrigens überhaupt nichts Neues. Moslems sind von Mohammed her schon sogar verpflichtet, einen Waffenstillstand zu brechen, wenn sie stark genug sind, den Feind zu überwältigen. Ist es wirklich klug, mit solch einem Gegner Waffenstillstandsverhandlungen zu führen? Israel tut es immer wieder, auch unter dem Druck von Amerika und der Weltöffentlichkeit, die nicht wahrhaben wollen, was wahr ist. Hier verhandeln ungleiche Partner mit völlig unterschiedlichen Werten, Idealen, Verständnissen und Denkmustern. Klar ist, wenn die Hamas morgen ihre Waffen niederlegen und Frieden mit Israel ausrufen würde, gäbe es sofort Frieden. Wenn Israel morgen seine Waffen niederlegen und Frieden mit der Hamas ausrufen würde, gäbe es bald kein Israel mehr. Die erste 72-stündige Waffenruhe wurde gleich danach, wie von der Hamas vorher angekündigt, gebrochen. Die zweite wurde dann auf 8 Tage verlängert und dabei weiterverhandelt. In diesen Verhandlungen wurde der Plan der Hamas bekannt, eine dritte Intifada auszurufen, dabei Judäa und Samaria, das Westjordanland, und unter Kontrolle zu bringen und die PA unter Abbas zu stürzen. Israel verhaftete für die PA und für ihren geschätzten Präsidenten Abbas 93 beteiligte Hamas-Leute. Die Drahtzieher dieses Putsches sitzen übrigens in der Türkei. Und Erdogan, der Europas Partner sein möchte, ist einer der wichtigsten Unterstützer der Hamas. So viel zur Einheit der Einheitsregierung zwischen Hamas und PA. In Wahrheit hassen die Fatah und Hamas einander. Und auch das ist ein Grund für das Scheitern der Verhandlungen bisher. Die Hamas hat nun die letzte 8-tägige Waffenruhe gebrochen, zum 11. Mal in diesem gegenwärtigen Konflikt. Wieder hatte sie das angekündigt und einen Zermürbungskrieg gegen Israel versprochen. Und Israel hatte angekündigt, Ruhe beantwortet es mit Ruhe und jeden Raketenangriff mit einem massiven Gegenschlag. Beide halten sich jetzt an ihre Ankündigungen. Es fliegen wieder Raketen nach Israel, teilweise in einem Rhythmus von 168 Stück pro 24 Stunden, das heißt alle 8 Minuten eine. Israel schlägt zurück und versucht dabei teilweise sehr erfolgreich, die obersten Führer der Hamas zu treffen. Warum? Wenn die Hamas zerschlagen ist, wäre erstmal Frieden. Wenn die Hamas zumindest entscheidend geschwächt wird, könnte sie gezwungen werden, wieder zu verhandeln. Im Übrigen handelt es sich bei den Führern um Kriegsgegner, die erwiesenermaßen viel Blut an den Händen haben und entschlossen sind, weiteres Blut zu vergießen. Trotzdem werden diese gezielten Tötungen durch Israel natürlich von der Welt verurteilt. Merkwürdigerweise übrigens diesmal nicht von Ägypten oder Palästinenserpräsident Abbas. Die schweigen. Wenn die Hamas daraufhin, wie vorgestern und auch gestern geschehen, 18 Personen oder 21 und gestern noch mal 4 ohne Gerichtsverfahren exekutiert auf öffentlichen Plätzen, weil sie der Zusammenarbeit mit Israel verdächtigt werden, das ist völlig normal. Und das ruft keine internationalen Proteste hervor. Ob es wieder Verhandlungen geben wird? Ein Problem ist, dass die Hamas inzwischen Ägypten als Vermittler ablehnt, während Abbas und seine Fatah wie auch Israel für Ägyptens Vermittlungen dankbar sind. Eine andere Variante wäre tatsächlich die Vernichtung der Hamas und ihrer Herrschaft. Und dann, wir sollten noch kurz einen Blick auf den Südlibanon werfen. Israel hatte sich dort im Jahr 2000 zurückgezogen. Seitdem hat dort die Hisbollah unter den Augen der UNO-Blauhelme und entgegen aller Abkommen in einer Weise aufgerüstet, die alles bisherige auch im Gazastreifen weit in den Schatten stellt. Im Südlibanon lagern 10-mal so viele Raketen wie in Gaza, mindestens 100.000, vielleicht 200.000. Sie sind von modernerer Bauart als die von Gaza, weil vom Iran geliefert. Sie erreichen ganz Israel. Das Tunnelsystem im Südlibanon ist noch weit ausgefeilter als das von Gaza. Jedes Dorf hat dort seine Raketen in Wohnhäusern stationiert. Und die Hisbollah beobachtet nun genau, ob die internationale Gemeinschaft Israel zwingen kann, seine militärische Aktion im Gazastreifen zu beenden, bevor ihre Mission erfüllt ist. Und sie werden ihre Strategie dem anpassen. Aus dem Iran kam die Meldung, dass die Hisbollah vorbereitet ist, Israel vom Libanon aus anzugreifen. Falls das geschieht, wäre alles Bisherige nur ein Kinderspiel gegen das, was dann kommt. Falls das geschieht, falls vom Libanon aus angegriffen wird, hätte Israel nur eine Möglichkeit, wenn es als Staat überhaupt überleben will. Es muss in einer bisher nicht gekannten Massivität reagieren, die alles in kürzester Zeit zerstört. Das heißt, Israel würde dann vielleicht erfüllen, was Gott in Jesaja 41 vorausgesagt hat. Siehe, ich habe dich, Israel ist gemeint, zum scharfen neuen Dreschwagen gemacht, der viele Zacken hat, dass du Berge zertreschen und zermalmen sollst und Hügel wie Spreu machen. Du sollst sie wurfeln, dass der Wind sie wegführt und der Wirbelsturm sie verweht. Darf Gott so etwas sagen und ankündigen? Darf man so etwas heute noch aus der Bibel zitieren? Darf Israel so etwas tun? Aus Sicht der Weltgemeinschaft und aus unserer Sicht ganz bestimmt nicht. Aber Gott ist Richter. Lesen Sie die Propheten im Alten Testament und lesen Sie das prophetische Buch im Neuen Testament, die Offenbarung. Möglicherweise unterscheidet sich Gottes Standpunkt von unserem. Wie alles ausgeht, verrät uns zum Beispiel der Prophet Zacharja in den Kapiteln 12 bis 14. Es lohnt sich, alles zu lesen. Ich zitiere aus Zeitgründen nur wenige Sätze. Der Herr sagt, Zacharja 12, zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran wundreißen. Denn es werden sich alle Völker auf Erden gegen Jerusalem versammeln. Zu der Zeit werde ich darauf bedacht sein, alle Heiden zu vertilgen, die gegen Jerusalem gezogen sind. Aber über das Haus David und die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind. Und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Haben Sie das gehört? Das ist die Zeit, in der Israel seinen Messias erkennen wird und trauern wird über seine Kreuzigung. Er kommt für Israel als Retter und auch für die aus den anderen Ländern, die an ihn glauben. Für andere kommt er als Richter, der selber für Israel kämpft. Zacharja 14, und der Herr wird ausziehen und kämpfen gegen diese Heiden, wie er zu kämpfen pflegt am Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit ihm. Und es wird ein einziger Tag sein. Er ist dem Herrn bekannt. Es wird nicht Tag und Nacht sein, und auch in dem Abend wird es Licht sein. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. Zu der Zeit wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Und das ganze Land wird verwandelt werden. Ihr Lieben, Israel kann und wird den Nahostkonflikt nicht lösen, weder militärisch noch durch Verhandlungen. Die Vereinten Nationen auch nicht, sie sind Teil des Konfliktes. Die Wahrheit ist, es gibt keine Lösung durch Menschen, nur die Erlösung durch Gott. Und Gott wird es lösen, auf seine Weise und zu seiner Zeit. Er kommt durch Gericht und Gnade zum Ziel. Und dann wird alles gut sein. Und ganz grundsätzlich und unbedingt zum Festhalten, Gott hat alles unter Kontrolle. Seine Wege sind vollkommen, auch in der Geschichte. Wenn es Verwirrung gibt, dann nur auf unserer Seite, nicht auf seiner. Gott hat alles unter Kontrolle und weiß, was er tut. Was haben wir zu tun, bis Gott zum Ziel kommt? Ein erster Punkt ist Wahrheit. Die erste Frage, wie stehen wir zur Wahrheit? Paulus schreibt im 2. Thessalonicher Brief, ein Kennzeichen der Menschen der Endzeit ist, dass sie die Liebe der Wahrheit nicht angenommen haben und die Wahrheit nicht glauben. Wir leben in dieser Zeit der Manipulation und der Anpassung aller. Auch die Frommen schwimmen gern im Mainstream. Wer ist noch bereit, den Preis für die Wahrheit zu bezahlen? Gott und Wahrheit gehören zusammen. Deshalb sollten wir uns nicht nur für Gott, sondern genauso für die Wahrheit entscheiden. Das ist auch der Grund für diesen ausführlichen Vortrag. Es ist wichtig, die Wahrheit zu kennen. Nur aus der Wahrheit kann man die richtigen Konsequenzen ziehen. Und die Wahrheit nicht zu lieben und anzunehmen, ist gefährlich. Erst will man die Wahrheit nicht sehen, hören und glauben, und dann kann man sie nicht mehr sehen, hören und glauben. Paulus schreibt, 2. Thessalonicher 2 immer noch, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, eine Kraft der Irreführung, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht glauben. Antisemitismus, oft getarnt heute als Antizionismus oder eine allgemeine Haltung gegen den Staat Israel, kommt aus einem satanischen Geist, der, weil er Gott nicht direkt bekämpfen kann, eben sein Volk bekämpft. Dieser Geist eint Nationen und Völker im Kampf gegen Israel und führt sie damit Gottes Gericht zu. Dieser Geist beseelt leider auch große Teile der großen Kirchen, der Ökumene sowieso, und breitet sich auch unter den Evangelikalen immer mehr aus. Und jeder sollte überlegen, ob er sich in diesen Strudel mit hineinreißen lässt oder ob er aufsteht und für die Wahrheit steht. Wer sich nicht für die Wahrheit entscheidet und sie liebt, verfällt der Finsternis und dem Fürsten, der sie regiert. Und so wird er auch dem Antichristen verfallen. Und der hat nichts dagegen, wenn die Verführten ihre Frömmigkeit behalten. Denn Frömmigkeit kann die beste Tarnung sein für alle Arten von Finsternis. Und der zweite Punkt wäre Gebet. In Jesaja 62 sagt Gott beispielsweise, O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen, lasst ihm keine Ruhe, bis er wieder Jerusalem aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Gott sucht Menschen, die wach sind und beten, dass sein Wille geschieht und die damit nicht aufhören, bis sein Wille geschehen ist, auch und gerade in Bezug auf Israel und Jerusalem und Israel. Die Vollendung Israels, die Vollendung der Gemeinde und die Vollendung der Welt gehören aufs Engste zusammen. Die hängen aufs Engste zusammen. Und auch hier haben wir nicht zu trennen, was Gott zusammengefügt hat. Und deshalb geht das, was innen um Israel geschieht, auch uns etwas an. Und wen das etwas angeht, der setzt sich auch praktisch dafür ein. Er wird die Wahrheit verbreiten. Er wird sich für die einsetzen, die diffamiert, unterdrückt und verfolgt werden, weil sie zu Gottes Volk gehören. Und Gott hat den Völkern in Jesaja 40 den Auftrag gegeben, sein Volk Israel zu trösten. Es gibt genug Israel-Werke, die das tun. Hier am naheliegendsten die sächsischen Israel-Freunde, auch viele andere. Ich komme zum Schluss. Gott steht nach wie vor zu seinem Volk Israel, trotz aller Fehler, die es begeht, trotz allem Unglauben dort, trotz aller Ungerechtigkeit. Wenn dem nicht so wäre, hätten auch wir keinen Grund anzunehmen, dass Gott noch zu uns steht. Wir sind nämlich nicht besser. So bleibt uns allen nur, auf Gottes Erbarmen zu hoffen und zu vertrauen. Das dürfen wir. Lasst uns das tun. Amen.